Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Meine Damen und Herren, ich habe nun ein Wort in eigener Sache. Kriegsberichterstattung und die Arbeit in Konfliktgebieten, das ist für unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten und übrigens auch für ihre Familien eine der größten Herausforderungen in unserem Beruf überhaupt. Ich habe selbst schon auf mehr als einem Kontinent in solchen Gebieten gearbeitet und weiß, wie schwer es ist, in der Gefahr solcher Gebiete dem äußeren und dem inneren Druck standzuhalten und trotzdem alles richtig zu machen. Es ist enorm schwierig, zum Teil widersprüchliche und bruchstückhafte Informationen zu bewerten und dann unter großem Zeitdruck korrekt einzuordnen. Unter solchen Umständen sind Fehler möglich, auch wenn wir alles daran setzen, sie zu vermeiden. Uns ist dennoch ein solcher Fehler passiert. Die Tagesthemen haben am 20. Mai einen fehlerhaften Bericht aus der Ostukraine gesendet. Dies hat uns der Autor, unser Moskau-Korrespondent Udo Lilischkis, gestern Abend mitgeteilt. In dem Bericht wurde erwähnt, dass zwei Bürger der Stadt Krasnoarmejsk durch Kugeln pro-russischer Separatisten getötet wurden. Richtig ist aber, dass die Schützen einem ukrainischen Freiwilligenbataillon angehörten. Wir bedauern unseren Fehler und möchten uns bei Ihnen dafür entschuldigen.
Die Tagesthemen am 1. Oktober 2014 mit Thomas Roth und der Korrektur eines Berichts aus der Ostukraine. Mehr zu dieser ungewöhnlichen Meldung in eigener Sache gleich aus der Sicht des ersten Chefredakteurs ARD aktuell. Außerdem Interviews und Redenausschnitte vom Zeitungskongress, der in dieser Woche in Berlin stattfand. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Tagesthemen haben also einen Beitrag aus der Sendung vom 20. Mai zurückgezogen. Daran hatte, wie gehört, Moskau-Korrespondent Udo Lilischkis unter anderem über den Tod von zwei Anwohnern im Osten der Ukraine berichtet. Diese seien durch die Kugeln der neuen Machthaber gestorben. Der Korrespondent hat diese Darstellung nach erneuter Recherche nun korrigiert. Wie ist es eigentlich zu dieser Korrektur intern gekommen? Ich fragte vor der Sendung Dr. Kai Gnifke. Er ist erster Chefredakteur ARD aktuell in Hamburg.
Es war so, dass ein Zuschauer uns auf Unstimmigkeiten in einem Bericht hingewiesen hat. Und natürlich glauben wir im ersten Angang immer erstmal unseren Korrespondenten. Das war auch in diesem Falle so, aber durch beharrliches Nachfragen des Zuschauers haben wir dann die Kollegen in Moskau gebeten, den Fall nochmal genau zu prüfen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich dieser Mord oder die Tötung dieser beiden Menschen der falschen Seite zugeordnet worden ist. Und das fanden wir dann so gravierend, dass wir uns entschieden haben, das öffentlich richtig zu stellen.
Wie oft erreichen Sie solche Zuschauerhinweise?
Früher hat man ja gesagt Waschkörbeweise. Da sie heute elektronisch kommen, lässt sich das nicht mehr in Waschkörbe packen. Aber wir haben jeden Tag rund 300 Zuschriften. Wir haben besonders viele im Zusammenhang mit unserer Ukraine-Berichterstattung.
Nun ist das ja möglicherweise nicht unnormal, weil militärische Aktionen sich ja auch bewusst mit Desinformation begleiten lassen. Will sagen, dass trotz gründlicher Recherche es zu Fehleinschätzungen kommen kann. Wie versuchen Sie innerhalb Ihres Systems das möglichst gering zu halten, dieses Risiko?
Also ich glaube, wir tun das Beste, was man dafür tun kann. Nämlich, dass wir vor Ort sind mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, und zwar solchen, die nicht mal eben schnell einfliegen, um sich effektvoll irgendwo hinzustellen, sondern solchen, die in der Region leben. Das haben wir auch in diesem Falle. Wir haben ein großes Studio, das der WDR betreibt, mit erfahrenen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und das ist eigentlich das Beste, was man tun kann gegen journalistische Fehler. Aber in Zeiten von Krieg und bewaffneten Konflikten ist auch das wahnsinnig schwer. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter einem immens hohen Druck, sind ständig Versuchen von Manipulationen ausgesetzt. Ich finde, die machen einen tollen Job. Und an der Stelle muss man einfach auch akzeptieren, ja, es sind dann auch Fehler möglich. Wir versuchen, jeden Fehler zu vermeiden. Das ist unser Anspruch. Aber es gelingt eben offensichtlich nicht immer.
Nun ist dieser Beitrag nicht mehr online zu sehen. Insofern meine Frage, ist denn die Einschätzung, die dort getroffen wurde, möglicherweise tatsächlich den Kriegswirren geschuldet oder hat vielleicht dann doch irgendjemand versagt?
Ja, das ist eindeutig den Wirren geschuldet. Also unser Kollege war vor Ort und hat sich dort von Zeugen die Szenerie schildern lassen. Die Auskunft, die er bekommen hat, deutete eben auf eine Täterschaft auf Seiten der Separatisten hin. Diese Auskunft war falsch. Er hat sie darüber hinaus alle Informationen, die er dann bekommen hat, falsch darauf bezogen. Und so kam es zu dieser Darstellung, die nicht richtig war. Und insofern, ja, das hat mit den Irrungen und Wirrungen in einem solchen Konfliktfall zu tun.
Nun steht die ARD in diesen Wochen unter besonderer Kritik durch eine Programmanalyse des Programmbeirats der ARD, wie letzte Woche auch hier im Medienmagazin dokumentiert. Nun wurden aber ausdrücklich Tagesschau und Tagesthemen nicht beobachtet, hat aber dennoch diese Diskussion Sie so beeindruckt, dass Sie eben am Ende der Sendung eine solche Korrektur veröffentlicht haben?
Also erstmal nehmen wir natürlich ernst, was auch der Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen sagt. Also wer wären wir denn, wenn wir das ignorieren würden, was unser Aufsichtsgremium sagt und beschließt. Wir sind aber ausdrücklich ausgenommen worden von der Beobachtung durch den Programmbeirat. Insofern hat uns das nicht getroffen. Aber wir sind schon seit vielen Monaten, seit Beginn dieses Ukraine-Konflikts sensibilisiert. Es gibt Reaktionen in einem Umfang und einer Massivität, wie ich sie noch nie in den letzten 10 Jahren hier erlebt habe. Die Menschen sind offensichtlich sehr bewegt von diesem Thema. Deshalb nehmen wir auch Kritik ganz, ganz ernst und haben uns an der Stelle entschlossen, zu sagen, hier ist uns ein Fehler unterlaufen. Der ist so von einer solchen Qualität, dass wir sagen, das stellen wir jetzt öffentlich richtig.
Welche Reaktion erfahren Sie auf diese Korrektur in eigener Sache?
Auch belohnt wird das nicht, sage ich mal. Das war mir aber auch klar. Wir machen das nicht, damit wir hinterher gelobt werden dafür. Es wird dann von vielen Menschen genommen als ein Beleg dafür, dass wir mit Absicht manipuliert hätten. Wie gesagt, das wird dann gegebenenfalls auch missbraucht. Damit leben wir, damit müssen wir leben. Wer einen Fehler macht, muss sich der Kritik dann auch stellen.
Meint Dr. Kai Gniffke, er ist erster Chefredakteur ARD Aktuell. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. 22 Millionen verkaufte Zeitungsexemplare, 44,5 Millionen Leser bei Print und 31 Millionen regelmäßige Besucher der Websites. Das macht Deutschland zum größten Zeitungsmarkt in Europa und zum 5. größten in der Welt. Der Bund der deutschen Zeitungsverleger BDZV beriet Anfang der Woche, also der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger, Anfang der Woche in Berlin auf seinen alljährlichen Zeitungstagungen, Zeitungskongress genannt, die aktuelle Situation der Branche. Interessant wie immer der vom Optimismus geprägte Springer-Vorstandsvorsitzende Dr. Matthias Döpfner, der in einem Ausschnitt hier wiedergegeben wird.
Wachstum wird schwierig, aber es wird noch sehr lange und viel länger, als manche Skeptiker jetzt glauben, ein gutes, profitables Geschäft bleiben und eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen. Man kann aber auch völlig euphorisch sein, wie zum Beispiel der Mitarbeiter oder der Gründer unserer Online-Firma Idealo, Albrecht von Sonntag. Albrecht von Sonntag, müssen Sie sich vorstellen, hat vor ungefähr 10 Jahren Idealo gegründet. Dann haben wir es gekauft, als es 6 Mitarbeiter hatte. Heute hat Idealo 700 Mitarbeiter. Davon sind 200 das, was man in der alten Welt Nutzwertjournalisten nennen würden, die also Produkttests machen. Idealo ist eine Preisvergleichsmaschine. Albrecht von Sonntag ist ein Typ, den man so als Idealbild des Digital Natives bezeichnet. Also er bewegt sich überhaupt nur in digitalen Welten und trägt Jeans und T-Shirt und das, was wir nennen, sozusagen die klassische Pudelmütze. Diese Pudelmütze Albrecht von Sonntag hat mir neulich gesagt, direkt nach einem Gespräch über die ganze Debatte Datenskandal, NSA, Snowden, Google, Datentransparenz, Datenmissbrauch, sagt der Döpfner, ich sage der Zeitung auf Papier eine großartige Zukunft voraus. Und dann habe ich gesagt, warum das? Und er sagt, es wird Wachstum geben, es wird wieder Wachstum geben. Sag ich, warum? Sagt er, weil es der einzige Informationsträger ist, den ich als Nutzer benutzen kann, ohne etwas über mich preiszugeben. Und das ist ein ziemlich überzeugendes Argument. Es gibt keinerlei Transparenz. Was ich gelesen habe, wann ich gelesen habe, wo ich gelesen habe, wer ich bin, der das gelesen hat, was ich sonst noch so tue und kaufe, eine interessante These, eine überraschende These, so aus dem Mund eines Digital Natives. Sie sehen also Furcht und Hoffnung, beides. Ich würde mich bei meiner Zukunftsprognose, was den Zeitungsjournalismus betrifft, nicht alleine auf Albrecht von Sonntag und seine These von der Renaissance des Informationsträgers Papiers stützen. Vorsichtshalber nicht alleine. Deswegen sehe ich es in etwas breiterem Kontext. Ich glaube, wir müssen eigentlich definieren, was ist überhaupt Papier? Wenn wir Papier definieren als aus Zellstoff und Bäumen hergestelltes, analoges Papier, so wie wir es kennen, dann muss ich mich hier als Zukunftseuphoriker sofort verabschieden, dann bin ich eher auf der skeptischen Seite. Wenn wir aber sagen, Papier kann in Zukunft intelligenter werden, es kann elektronisches Papier werden, digitales Papier werden, dann, glaube ich, stehen uns die besten Zeiten noch bevor. Und konkret beflügelt mich ein Treffen, das wir mit dem Management von Samsung hatten, wo sie uns Prototypen gezeigt haben, wie das digitale Papier, das elektronische Papier in einigen Jahren aussehen wird. Es wird nämlich genauso dünn sein wie Zeitungspapier. Es wird eine ganz dünne, rollbare, faltbare, vierfarbige Folie sein. Ich habe diese Vision, diese Idee zum ersten Mal schon im Jahr 2003 in einer öffentlichen Rede beschrieben, ohne zu wissen, dass es das jemals geben würde. Aber es lag irgendwie nahe, dass Bildschirme irgendwann intelligenter, anders, besser werden als das, was wir heute kennen.
Und Matthias Döpfner von Springer freut sich übrigens auch, dass die digitale Zukunft des Papiers keine Betriebskosten kennt, nämlich also Vertriebskosten, man braucht keine Druckkosten und das ist natürlich ideal, wenn man ja News jeden Tag rausbringen will. Also er war ganz optimistisch. Die Bundeskanzlerin gehört schon fast traditionell zum Zeitungskongress und auch sie wirkte optimistisch, was die Zeitungsbranche anbelangt und sie zitierte einen fleißigen Twitterer und Kollegen vom österreichischen Fernsehen.
Der österreichische Politikwissenschaftler und Fernsehmoderator Armin Wolf hat 2013 gesagt, er wette darauf, dass es in 30 Jahren keine Tageszeitung täglich mehr auf Papier gedruckt werde. Er hat das damit begründet, dass es in 30 Jahren keinen Grund mehr dafür geben werde, warum Menschen Nachrichten lesen sollten, die 12 Stunden alt sind. Wie wir wissen, ist er mit dieser Auffassung nicht allein. Aber die Annahme, Printmedien hätten wegen ihres Aktualitätsnachteils gegenüber elektronischen Medien keine Zukunftschance, finde ich persönlich nicht wirklich überzeugend. Denn sie lässt außer Acht, dass Aktualität schon lange ja keine Domäne mehr der gedruckten Zeitung ist, spätestens seit wir Radio und Fernsehen haben. Und das ist, gibt es seit vielen Jahrzehnten und trotzdem greift man immer noch gerne zu einer Zeitung, ich jedenfalls und viele andere auch. Ich bin überzeugt, die Stärken von Zeitungen und Zeitschriften liegen nicht absolut in der Nachrichtenaktualität, sondern in den Analysen, Hintergrundberichten, Kommentaren, Bewertungen, also in all dem, was den Menschen das Verstehen und die Einordnung aktueller Vorkommnisse in einen gesellschaftlichen oder auch einen politischen Kontext erleichtert. Und diese Einordnung wird eventuell sogar noch wichtiger in Zukunft bei der unendlichen Flut von Informationen, die wir haben können, als dass sie weniger wichtig wird. Und ich glaube im Übrigen auch, dass es immer noch Menschen geben wird, die nicht den gesamten Tag Zeit haben, auf das aktuellste Ereignis zu schauen und sich parallel noch mit der Einordnung zu befassen, sondern es gibt durchaus ja Zustände, in denen man mit anderem beschäftigt ist den Tag über und dann in einer bestimmten Zeit sich mit der Einordnung vieler anderer Dinge beschäftigen muss.
Und deswegen hatte sie auch ein kritisches Wort in Richtung Verleger gerichtet. Sie sollten nicht der wirtschaftlichen Versuchung erliegen, durch massive Einsparungen im redaktionellen Bereich die journalistische Substanz aufs Spiel zu setzen. Und weiter sagte sie:
Und deshalb, ohne Investitionen in anspruchsvollen Journalismus geht die Kernkompetenz der Verlage verloren. Und die ist dann nur wieder sehr schwer aufzubauen. Deshalb wäre mein Plädoyer, und die allermeisten von Ihnen tun es ja auch so, genau diese Kernkompetenz zu stärken und natürlich in die neue Zeit weiterzuentwickeln. Richtigerweise erwarten Sie von uns, dass wir dafür die notwendigen Rahmenbedingungen sicherstellen und dass wir uns den berechtigten Anliegen der Verleger nicht verschließen. Nun würde ich sagen, im Bereich Mindestlohn haben wir das nicht getan. Herr Heinen hat in seinen wenigen Sätzen gleich mal darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht die Dinge noch nicht vernünftig sind. Aber ich glaube, Sie haben eine der wenigen Ausnahmeregelungen. Der Lohn für Zeitungsausträger steigt stufenweise bis 2017 auf den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Haben wir auf die besonderen Belange der Presseunternehmen durchaus Rücksicht genommen. Und es ist ja leider zu keiner einvernehmlichen Lösung gekommen, die sozusagen uns hätte geboten werden können. Und deshalb bleiben wir hierüber vielleicht etwas unterschiedlicher Meinung, wie ich Ihren Worten entnehme.
Helmut Heinen wurde schon eben erwähnt von der Bundeskanzlerin. Er ist Präsident des Zeitungsverlegerverbands und ihn fragte ich, wie er denn die Stimmung zurzeit oder die Lage der Zeitung in Deutschland überhaupt einschätze.
Der Zeitungsbranche geht es gut, Aber sie muss ziemlich viel tun, damit es auch in Zukunft so bleibt. Und das war das Thema unseres Kongresses. Darüber haben wir doch in vielen Runden aus unterschiedlichen Aspekten, wie ich glaube, Nützliches sagen können. Und es war interessant, das hat aber auch ein bisschen Spaß gemacht.
Der Zeitungskongress findet ja gerade auch so ein bisschen aktuell im Umfeld einer Zeitungskrise im Westen Deutschlands statt. Also Stichwort Insolvenz, die Diskussion um das Bundeskartellamt. Nun wurden ja auch Stimmen laut, dass man das mal überprüfen sollte, das Verhältnis Zeitungsbranche und Kartellamt. Wie könnte denn das aussehen?
Ja gut, wir haben in der letzten Legislaturperiode ja eine kleine Novelle gehabt, die insbesondere kleinen und mittleren Verlagen Erleichterungen gegeben hat auf der einen Seite und die auch ermöglicht hat, dass Verlage möglichst vor einer Insolvenz auch eine Chance bekommen, in eine vernünftige Partnerschaft zum Beispiel mit einem benachbarten Haus zu gehen. Das sind richtige Schritte. Die Bundesregierung hat in ihren Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass sie dafür offen ist, Kooperationen im verlagswirtschaftlichen Bereich zwischen Zeitungsverlagen zu erleichtern. Das werden wir sorgfältig prüfen. Da gibt es Felder, die aus meiner Sicht durchaus vorstellbar sind, die uns weiterhelfen können. Das muss aber noch diskutiert werden. Denn es ist natürlich in der Tat so, dass kartellrechtliche Veränderungen immer auch für die jeweils betroffenen Verlage aus der einen oder anderen Perspektive unterschiedliche Ergebnisse haben können. Und da muss man sehen, dass man nur solche Regelungen verändert, die auch wirklich für die Branche weiterhin ein faires Miteinander, Nebeneinander und auch, wenn es sein muss, Gegeneinander ermöglichen.
Sie haben in Ihrer Eingangsrede, in der Öffnungsrede auch so ein paar Punkte genannt, die tatsächlich von der Politik zu lösen sind. Dazu ist wahrscheinlich das wichtigste Thema die Verhandlung um den Mindestlohn. Da hat die Kanzlerin Ihnen gesagt, dass man da offenbar unterschiedlicher Meinung bleibt und hat aber auch so eine Bemerkung getroffen, wie dass die Vorschläge nicht sehr hilfreich waren, die von den Zeitungsverlegern kamen. Wie interpretieren Sie die Aussagen?
Also zunächst mal ist unsere Betroffenheit von dem jetzt verabschiedeten Gesetz so groß, dass wir in gar keiner Weise von dem Thema ablassen können. Die in letzter Minute ohne unsere Mitwirkung hineinredigierte Übergangszeit von 2 Jahren hilft uns gar nicht weiter. Im Gegenteil, die führt teilweise sowohl technisch als auch personell zu weiteren Verwerfungen. Das kann überhaupt nicht die Lösung sein. Es ist aber in der Tat so, dass wir den sogenannten Branchendialog geführt haben, insbesondere mit dem Arbeitsministerium, und dass wir da Konzepte gefunden haben, vor allem die Probleme wirklich tief diskutiert haben, die aus meiner Sicht für alle Beteiligten angemessene Lösungen ermöglicht hätten. Das ist eigentlich in quasi letzter Minute in dem sehr heiß umstrittenen Gesamtpaket Mindestlohn etwas hinten untergefallen. Und da muss man eigentlich kurzfristig nachbessern, damit nicht 2015 oder spätestens 2016 wirklich verheerende Folgen in unserer Branche eintreten.
Helmut Hein, der Präsident des BDZV. So, wir setzen gleich die Informationen vom Zeitungskongress fort, aber wir müssen Sie jetzt bitten, es ist die traditionelle Radio 1 Servicezeit, Ihren elektronischen oder wahlweise dann auch papierenden Kalender und perspektivisch dann den vielleicht elektronisch papierenden Kalender abzustimmen auf den 27. Oktober 2014.
70 Millionen verkaufte Tonträger weltweit. 34 Top 10 Singles allein in Großbritannien. Radio 1 holt eine ganz große des Pop-Business nach Berlin. Kylie Minogue. Am 27. Oktober in der O2 World. Mehr dazu auf radio1.de. Soapstar zur Pop-Ikone, von Down Under live nach Berlin. Radio 1. Für alle, für die Kylie Minogue eine feste Größe ist. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und trotzdem dieser Kongress sehr optimistisch eingefärbt war, gab es einen Ruf, wir möchten überleben. Ein leidenschaftlich dramatischer Ruf des 87-jährigen, immer noch aktiven Verlegers Alfred Neven-Dumont auf dem Zeitungskongress in Berlin, sagte er dies, und er ließ es nicht bei diesem Wunsch oder bei dieser Forderung. Die Konkurrenten, so sagte er, von heute seien nicht mehr die klassischen Mitwettbewerber, die Tageszeitungen, und stellte dann folgerichtig die Frage.
Jetzt frage ich mich, wie wir hier sitzen, in schönster Harmonie. Wer steht eigentlich hinter uns? Wer steht hinter den Zeitungsverlegern? Wer steht hinter den Zeitungen? Wir hören immer wieder schöne Sonntagsreden. Ich erlaube mir zu sagen, bei aller Ehrfurcht und Andacht, wir haben gestern eine solche gehört. Mehr war das nicht. Das blieb unverbindlich. Das blieb ja, jein, jein, ja, vielleicht später oder jetzt oder nicht und so. Das ist von der Bundeskanzlerin. Aber das vom Bundespräsident oder vom Bundeskanzlerin oder von irgendeiner anderen politischen Stelle jemand auftritt, der sagt, wir müssen die Zeitung als sich erhalten. Haben wir nicht. Wir sind nicht geliebt. Also wir brauchen das uns nicht einbilden. Viele Politiker sehen sich natürlich auch als Kritikposten an, sind sogar auf die Zeitung vor Ort verärgert und dergleichen mehr. Also wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir beliebt sind. Und ich frage mich, wenn es wirklich kluge Menschen gibt, denen wir natürlich nicht glauben, sagen, in 20, 30 Jahren gibt es keine Zeitung mehr, wie weit das ein Politiker ernst nimmt. Weil, meine Damen und Herren, wir müssen uns wirklich mal abstrakt das vorstellen. Wie sieht diese Demokratie aus ohne Zareszeitung? Ich glaube, das sollten wir wirklich mal ernst nehmen. Vor allem die Jüngeren. Die Älteren sagen, nach mir die Sündflut. Ich erlebe das nicht nochmal. Aber wir marschieren langsam und sicher auf die... Und was uns online an Geld bringt eines Tages, das wissen wir auch noch nicht. Wir hoffen, wir warten, wir gucken, wir schauen, wir bemühen uns. Alles schön und gut, aber in der Tasche haben wir noch gar nichts oder wenig. Also dann können wir natürlich anfangen, wir werden Medienhäusern. Wir können uns natürlich dann mit anderen Dingen beschäftigen, dass wir uns einkaufen bei Backhändel oder bei anderen Dingen, die das dann tragen. Ich meine, wir im Haus denken über all solche Dinge nach. Warum nicht? Es ist ja nicht unanständig. Aber wir wollen, unser Haus sagt, wir wollen überleben. Das sagen wir doch, nicht, Bella? Gut, meine Meinung. Ist meine Tochter, muss ja auch so denken. Nein, sie tut es freiwillig. Stimmt auch. Ja, ich bin froh, dass ich sie habe. Sie haben ja die Vergangenheit erlebt. Das war ein Tiefschlag, aber jetzt hat es auch ein gutes Ende gefunden. Ich meine mit dem Mindestlohn. Ich will das hier nicht auswalzen, ist ja ein eklatantes Beispiel. Ich meine, die Politik muss doch erkennen, wo wir stehen. Wir sparen, wo wir können. Also Hand aufs Herz, wir müssen ja bekennen, dass wir auch im Redaktionellen gespart haben. Und was wir eigentlich gar nicht sollten. Wir sparen, wo wir können. Wir nehmen laufend ab. Wir sind also in der Verteidigungssinn. Und in dieser Situation, ja, wir sind euch entgegengekommen, noch ein, zwei Jährchen, das ist doch wunderbar, wie nett wir doch sind, ist doch Peanuts letzten Endes. Also ich muss sagen, das befriedigt mich sehr wenig und ich glaube, wir sollten nicht nur nachdrücklich, und der Hein ist völlig unserer Meinung oder meiner Meinung, wir sollten nachdrücklich am Mindestlohn dranbleiben. Aber ich habe einen Vorschlag zu machen, jedem einzelnen Verleger von dieser Gruppe das ernst nehmen könnte, dass wir unsere Bundestagsabgeordnete, der Koalition natürlich, jeden einzelnen ansprechen, aus unserem Sprengel, und mit dem er zum Mittagessen und sagen, weißt du eigentlich, was los ist? Und wenn wir das unter der Obführung des BDZV machen, dass wir dann also doch im Parlament wenigstens eine Stimmung erzeugen, die also für uns positiv ist, weil wir müssen weiterkämpfen. Das ist für mich gar kein Zweifel.
Ja, für manche ist das dann doch ein Zweifel. Dazu hören wir gleich noch eine Stimme aus der Schweiz. Aber vorher nochmal Alfred Neven-Dumont, denn er ist uns noch eine Antwort schuldig. Wer ist denn der Gegner der Tageszeitung?
Wer ist unser Gegner? Es sind die Anstalten des öffentlichen Rechts, gar kein Zweifel. Aber viel schlimmer, das ist Facebook, das ist vor allem Google, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen. Das ist genauso eBay und Twitter. Alle nagen sie an unserem Topf.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Mit Originaltönen vom Zeitungskongress in dieser Woche in Berlin. Und auch mit noch zwei Interviews. Zum einen ein Schweizer Vertreter der schreibenden Printzunft. der diese ganze Förderkultur ziemlich kritisch sieht. Also die Zeitungen sollten doch ein bisschen genau aufpassen, wen sie da ins Boot holen. Aber hören Sie ihn im Originalton selbst. Er stellt sich auch selbst vor.
Mein Name ist Pietro Supino und ich bin Verleger und Verwaltungsratspräsident von Tamedia.
Sie haben hier auf dem deutschen Zeitungskongress Ihre Erfahrungen in der Schweiz den Kollegen mitgeteilt. Eine Sache hat mich besonders interessiert. Sie sagten, dass man sich von der Förderkultur verabschieden sollte, weil sie abhängig macht. Welche Erfahrungen haben Sie?
Ja, die Erfahrung im Leben im Allgemeinen und natürlich auch bei der Medienpolitik ist, dass es nichts umsonst gibt. Und der Grund, warum Politik und Wissenschaft sich speziell für Medien interessieren, ist unter anderem ja auch, dass Medien etwas mit Macht zu tun haben. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Und Medienförderung braucht es ja eigentlich nur dort, wo Missstände herrschen, muss man sich zunächst die Frage stellen, fehlt es an irgendetwas? Und da würde ich sagen, dass die Medienentwicklung sehr dynamisch war in den letzten Jahren, dass das Angebot unglaublich angewachsen ist. Und natürlich gibt es dann mehr Niveauloses, aber es gibt auch sehr viel mehr Gehaltvolles als früher. Und insgesamt finde ich, dass, wenn ich versuche mir zu überlegen, wie das aus Sicht der Bevölkerung ausschaut, kein Mangel an sogenannt demokratierelevantem Journalismus herrscht. Und von daher gibt es eigentlich in der Ausgangslage bereits keinen Bedarf nach Förderung. Was wir brauchen, sind gute Rahmenbedingungen. Das sind Fragen wie der Leistungsschutz, der in Deutschland eingeführt worden ist, was wir sehr positiv empfinden aus Sicht der Schweiz, wo das noch fehlt. Was wir brauchen, sind gute Konditionen für den Vertrieb der Zeitungen, für die Zustellung, damit die Bürgerinnen und Bürger zu vernünftigen Kosten die Zeitungen zu Hause erhalten können. Ich weiß, dass Sie in Deutschland die Frage des Mindestlohnes in diesem Zusammenhang diskutieren. Und was wir brauchen, ist einen Schutz vor der Expansion der Öffentlich-Rechtlichen, die in einem verzerrten Wettbewerb mit Staatsgeldern uns angreifen. Und das darf eigentlich nicht sein, sondern die Frage müsste eher sein, ob das, was mit öffentlichem Geld geschaffen wird an Inhalten, nicht allen, eventuell auch den privaten Wettbewerbern zur Verfügung stehen müsste, damit eben die beiden Akteure nicht im Wettbewerb zueinander stehen, sondern komplementär miteinander arbeiten und auf diesem Wege im Übrigen diese öffentlich finanzierten Inhalte auch eine größere Verbreitung finden würden.
Wie soll das aussehen? Also dass zum Beispiel der Rundfunkbeitrag hier in Deutschland, die Gebühr in der Schweiz, auch für Verlagen zur Verfügung steht?
Nein, ich glaube, dass die Bewegtbilder, das Tonmaterial der Öffentlich-Rechtlichen, das sollte zur Weiterverbreitung aller, nicht nur der Verlage, aller Menschen, die das weiterverbreiten wollen, zur Verfügung stehen. Das wäre, denke ich, im Sinne des Erfinders.
Gibt es denn Versuche der Politik, die Presse, die Medien durch eine gewisse Förderkultur, ich sag's mal jetzt provokant, zu erpressen?
Ja, in der Schweiz ist Diskussion noch relativ am Anfang. Es gibt den Zustand in den elektronischen Medien, Radio und Fernsehen schon seit längerem, dass es öffentliche Gelder gibt, die dann mit Bedingungen und Kontrollen einhergehen. Für die Presse hat die Diskussion erst jetzt angefangen. Es wurde eine Medienkommission eingesetzt von unserem Bundesrat, unserer Regierung, die jetzt in einem ersten Schritt für sich zum Schluss gekommen ist, dass die regional und national verbreiteten Tageszeitungen ein Finanzierungsproblem hätten und deswegen die Politik gefordert sei. Und die hat einige Vorschläge unterbreitet, was zu tun oder was getan werden könnte. Manche sind konkret, wie beispielsweise eine Unterstützung unserer Nachrichtenagentur. Das ist eine Form der indirekten Presseförderung, über die man meiner Meinung nach diskutieren kann, zumal unsere Nachrichtenagentur dreisprachig arbeitet und in den kleineren Landessprachen, Französisch und Italienisch, defizitär arbeitet. Also da kann man zu Recht eigentlich öffentliche Gelder investieren. Und dann gibt es viel schwammigere Ideen, wie dass eine Kultur des Qualitätsjournalismus erhalten und begleitet werden sollte. Da weiß man noch nicht genau, was das bedeuten soll. Aber für mich ist klar, dass es das vor der Hand nicht braucht, weil ja eben wir eigentlich mehr leisten denn je und weil mit jeder Hilfe auch Erwartungen einhergehen, die unsere Unabhängigkeit berühren. Und diese Unabhängigkeit, die ist eigentlich das Wichtigste, was wir haben, das Wertvollste. Und sie ist die Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft. Und der deutsche Philosoph Böckenförde hat von mir aus gesehen, in diesem Zusammenhang, sage ich jetzt sinngemäß, zutreffend festgehalten, dass der freiheitliche demokratische Staat auf Voraussetzungen angewiesen ist, die er nicht selber schaffen kann. Also soll er sich bitte auch da raushalten.
Andererseits sagt man ja, dass eine gut funktionierende Presse, gut funktionierende Medien der Garant sind für eine gesunde Demokratie. Also die Politik hat schon Interesse daran, dass es der Presse gut geht. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung in der Schweiz, dass da, wo Qualitätszeitungen wegbrechen in den Kantonen, mehr die Tendenz ist, rechtsextremistisch zu sein. Da auch, wo Gratiszeitungen andere Zeitungen wegdrängen, dass die politische Kultur etwas leidet. Sehen Sie da nicht dennoch einen Zusammenhang zwischen dem guten Willen der Politik, an einer Presse interessiert zu sein, die gut wieder funktioniert?
Also die von Ihnen erwähnten Studien, die kenne ich auch, die würde ich aber nicht als seriös bezeichnen. Und weil das Medienangebot insgesamt so stark gewachsen ist, können Sie, wenn Sie die Frage richtig stellen, jedes Ergebnis mit einer Studie erreichen, das Ihnen von vornherein vorschwebt. Und natürlich ist es wichtig, dass die Politik sich sorgt um die Medien, weil die Medien wichtig sind für die Demokratie. Nur eben, glaube ich, lässt sich das nicht steuern, weil, und da wiederhole ich den Gedanken von vorhin, ich glaube, die Demokratie ist wirklich auf Voraussetzungen angewiesen, die nicht der Staat selbst schaffen kann, sonst beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Was aber der Staat kann, er kann Rahmenbedingungen schaffen. Und ich denke, wer es ehrlich meint mit den Medien und mit seiner Sorge um die Medien, der muss dort ansetzen. Und die Förderdiskussion, die könnte höchstens Ultima Ratio sein, wenn alle anderen Bemühungen gescheitert sind. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht, sondern der Staat behindert uns zunächst, habe erwähnt, die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch beispielsweise mit eigenen Medien, Amtsanzeigern oder in Deutschland gibt es diese Alibi-Fernsehzeitschrift als Verpackung für Werbesendungen der Post. All das gehörte zunächst einmal abgeschafft oder eingeschränkt, um uns nicht zu behindern, bevor man uns helfen will. Und wenn das alles mal gemacht ist, dann könnte man allenfalls über eine Förderung der Medien reden, so sie denn überhaupt notwendig ist. Aber das hängt davon ab, wie man die Leistungsfähigkeit der Medien und das mediale Angebot beurteilt. Und noch einmal bin ich davon überzeugt, dass es noch überhaupt nie so gut war wie heute. Und von daher also bereits am Ausgangspunkt kein Mangel herrscht.
Das war der Schweizer Verleger Pietro Sopino, der auf dem BDZV-Kongress sprach. Vielleicht haben Sie ja im September gelesen, schafft den Online-Journalismus ab. Diese Zeilen schrieb Matthias Müller von Blumenkron. Er ist ja vom Spiegel ein bisschen unfreiwillig dann doch schon gewechselt zur FAZ und ist dort verantwortlich für die digitalen Geschäfte, wenn man das so allgemein sagen kann. Er ist Chefredakteur Digitale Medien. Und ich fragte ihn, wann denn nun der Online-Journalismus tatsächlich verschwinden würde.
Ja, hoffentlich verschwindet er bald. Es ist natürlich so gemeint, dass jetzt nicht plötzlich Journalisten aufhören, online zu arbeiten, sondern dass wir mit dieser Unterscheidung zwischen Print, Online, Mobil, dass wir mit dieser Kategorisierung aufhören. Wir müssen aufhören, Journalismus technisch zu kategorisieren. Ja? Das eine wird gedruckt, das andere wird gepostet in den sozialen Medien und so weiter. Alles gehört heute zu einem guten modernen, zu einer guten modernen Zeitung oder einem guten modernen Magazin dazu. Und Kollegen, natürlich wird es Spezialisierungen geben, die werden wir auch weiter pflegen. Wir müssen aufhören, das Haus vertikal zwischen digital und gedruckten zu trennen. Das ist absolut yesterday.
Aber es gibt ja Traditionen, es gibt ein gewisses Verharrungsvermögen, es gibt ja auch Menschen, die sich dagegen wehren, weil online immer noch so Journalismus der zweiten Klasse ist, weil er auch schlecht bezahlt wird im Verhältnis zu Printjournalismus möglicherweise. Sie haben ja Erfahrung damit, Redaktionen zu verzahnen. Was macht Sie so hoffnungsvoll, dass das mit Aufhören getan ist?
Ja. Tradition ist in gewisser Weise was Gutes. Also, die journalistischen Grundwerte, Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, hartnäckig sein, gute Recherche, gute Schreibe, das sind Werte, die gelten traditionell, also haben traditionellen Journalismus vorangebracht und gelten natürlich im Gedruckten wie im Digitalen, überall. Aber was Sie sagen, das Beharrungsvermögen, wir haben keine Zeit, jetzt mehr lange zu verharren, sondern wir müssen gucken, welche Chancen haben wir, wie können wir dieses tolle Medium, Internet, für den Journalismus so optimal einsetzen, dass wir die Qualität unserer Marken auch in die Zukunft hinübertragen können. Dazu müssen wir zusammenarbeiten. Dazu müssen wir, das kann man formell machen, indem man jetzt unbedingt mit Gewalt Leute zusammenzwingt. Das ist allerdings schwierig. Es ist ganz viel Diplomatie und Überzeugungsarbeit nötig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute erst Erfolgserlebnisse im Digitalen gehabt haben, wenn sie sehen, wie direkt die Leser auf ihre Artikel einsteigen, wie schnell sich ihre Message verbreitet, wie schnell ein guter Kommentar zum Diskussionsthema im ganzen Netz wird, in der ganzen Republik. Wenn Leute solche Erfahrungen machen, dann bringen die sich auch wesentlich stärker ein. Das heißt, wir müssen den Menschen, unseren Kollegen, die mit der Moderne hadern, die müssen wir die Chance geben, sich in der Moderne zu beweisen.
Liegt es nicht vielleicht auch daran, was Sie mal ursprünglich gesagt haben, dass, ob das nun der Spiegel ist oder die FAZ, wir vom Radio konkurrieren ja mit Spieleanbietern plötzlich auf demselben Device, auf demselben Gerät, und dass dadurch möglicherweise die Aufmerksamkeit nicht mehr so für den, der schreibt, da ist wie früher, als ja nur noch das Heft und manchmal auch im Café mit einer schönen, gut gestalteten Holzlatte genießenderweise rezipiert wurde, dass man auch begreifen muss, dass man als Journalist, ich sag mal, nicht mehr das knappe Gut der Edelfeder ist, sondern dass man sozusagen im Markt vielleicht ersäuft.
Ja, ich würde nicht so schnell aufgeben. Ich würde jeden ermutigen, zur Exzellenz ermutigen, zur Qualität ermutigen, zum Herausragenden ermutigen. Denn nur so sind wir im Digitalen, bleiben wir im Digitalen hörbar und gehen nicht unter in dieser von Ihnen beschriebenen wahnsinnigen, in diesem wahnsinnigen Rauschen. Denn in der Tat, wir sind in einer riesigen Aufmerksamkeitskonkurrenz. Nicht nur, weil auf den Geräten, auf denen wir jetzt Journalismus rezipieren, auch Spiele, Sonstiges, alles möglich, statt Mails, WhatsApp, alles. Sozusagen mein ganzes Leben, ja, ist sozusagen in dieser Box drin und konkurriert mit der journalistischen Message. Aber natürlich haben sich auch die journalistischen Angebote dramatisch vermehrt. Es gibt ungefähr 25 Webseiten, die in Deutschland aktuellen Journalismus bieten. Das sind Ende der 80er Jahre waren es vielleicht 5, 6, 7 Quellen, wo man sich überregional informieren konnte. Auch das, also unsere eigentliche journalistische Konkurrenz, hat dramatisch zugenommen. Trotzdem wäre das Falscheste jetzt zu sagen, wir dimmen das jetzt alles runter und machen nur noch kurzen Häppchen Journalismus, über den wir schon mal Anfang der 90er Jahre in anderen Zusammenhängen nachgedacht haben. Die Leute sind an guten Informationen interessiert, mehr denn je. Die Welt ist wahnsinnig komplex und sie wollen jemanden, der sie an der Hand nimmt und ihnen den Weg weist durch den Dschungel. Und das ist unsere Chance.
Sie sagten, mit viel Diplomatie kann man das machen. Wird das reichen? Muss man nicht dann doch sagen, lieber Autor, lieber Journalist, wenn du dich nicht dem Naturgesetz, ich sag mal, des digitalen Wandels anpasst, dann haben wir keinen Platz für dich?
Diplomatie steht für mich immer am Anfang. Ich möchte die Leute mitnehmen, ich möchte sie überzeugen. Viele Leute, die mit dem Digitalen hadern, sind sehr, sehr gute Journalisten mit großer Erfahrung. Ich möchte sie mitnehmen. Wenn es irgendwann partout nicht geht, dann muss sich jemand entscheiden, in welcher Form er in diesem Beruf in Zukunft arbeiten möchte. Aber das Erste für mich ist, die Leute mitzunehmen, denn Erfahrung ist sehr, sehr wertvoll. Und mit Erfahrung im Digitalen, in den neuen Medien zu brillieren, zu glänzen, nichts kann besser sein.
Die Frage ist ja, die sich jedes Verlagshaus stellen muss, welche Funktionen haben noch Chefredakteure? Sind sie die sozusagen das Journalistische vorgeben oder sind sie zunehmend mehr Manager, um diesen Wandel in die Digitalität zu managen?
Chefredakteure sind in allererster Linie die obersten Journalisten des Hauses. Sie müssen die journalistische Mannschaft inspirieren, sie müssen sie jeden Tag mit neuen Themen, Anregungen herausfordern, sie müssen sie in Diskussionen voranbringen, sie müssen sie auch repräsentieren, sie müssen die journalistische Kompetenz des Hauses repräsentieren. Nebenbei ist noch eine andere Aufgabe dazugekommen, nämlich den digitalen Wandel zu organisieren und die digitale Seite der Redaktion weiterzuentwickeln, und da ist viel technische Arbeit dabei, viel Redaktionstechnik.
Aber gibt es dafür nicht Geschäftsführer, die das machen müssten?
Ja, Geschäftsführer arbeiten an der Stelle, sollte man sehr eng mit der Verlagsseite, mit den Geschäftsführern zusammenarbeiten. Technik ist ja auch meistens auf der Verlagsseite angesiedelt. Dennoch Redaktionstools beispielsweise, technische Entwicklung, eine gute App, ja, die muss sich in erster Linie an ihrem journalistischen Erfolg messen lassen. Wenn ich den nicht habe, wenn ich keinen journalistischen Erfolg mit der App habe, dann war es für die Katz. Ja? Oder ich mache gleich von vornherein eine E-Commerce-App. Aber das ist was anderes. Das macht dann wirklich der Verlag, und da muss ich auch keinen Chefredakteur drum kümmern.
Hier hat man auf dem Zeitungskongress gehört, diesen Slogan, der nicht ganz neu ist. Content is King, aber Technology is Queen. Und wir wissen ja, wer im Schach die stärkere Figur ist, hieß es dann noch. Sehen Sie das auch so?
Ich halte von diesen Labels nicht so viel. Alles muss man im Einzelfall genau beobachten, und ob nun Content King ist oder, also für mich ist Journalismus King.
Das war Matthias Müller von Blumenkron von der FAZ, und ich packe Ihnen in den Podcast eine Diskussionsrunde, wo es um Advertising, um Native Advertising geht. Über diese spezielle Werbeform wurde diskutiert, die so daherkommt, als wäre sie Journalismus. Das als kleiner Hinweis für den Podcast, der am Montag in der Nacht erscheinen wird. Jetzt erstmal ein Hinweis von Radio 1, der, glaube ich, für den heutigen Tag ist.
Radio 1, der Tipp.
Und damit sind wir schon im Podcast Bonustrack. Wie angekündigt, eine Diskussionsrunde vom Zeitungskongress 2014 zum Thema Native Advertising. Die Details dann in der Moderation beim Kongress selbst.
Das Thema der nächsten 45 Minuten ist Native Advertising, und durch diesen Programmpunkt führt sie Ihr Moderator, der Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Joachim Dorfs. Herr Dorfs, darf ich Sie bitten?
Ja. Vielen Dank, Herr Lauf. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, Sie jetzt zu einer Diskussion zu begrüßen, die eines der spannendsten und zumindest meistdiskutierten Themen in der Medienbranche beschäftigt, nämlich das Thema Native Advertising. Für die einen ist das der neue heilige Gral in der Werbewirtschaft, für die anderen, das sind dann eher sozusagen die Journalisten, ist es der Pakt, zumindest die deutschen Journalisten, ist es der Pakt mit dem Teufel oder der Deal Glaubwürdigkeit gegen Geld. Es ist in der Tat ein großes, spannendes, sehr, sehr komplexes Thema. Das geht teilweise um Einzelheiten, teilweise geht es aber auch ums große Ganze. Vom Format her machen wir es ähnlich, wie Sie es gerade schon erlebt haben. Wir haben einen Impuls, dieser Impuls kommt von Nicolas L. Fromm, dem Geschäftsführer der MHN Digital GmbH, und als solcher verantwortet er die digitale Strategie der Medienholding Nord. Anschließend haben wir dann ein Streitgespräch zwischen Matthias Müller von Blumenkron, dem Chefredakteur von FAZ, der FAZ, also der sozusagen digitale Medien, Chefredakteur Digitale Medien der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ehemals Chefredakteur Spiegel, respektive Spiegel Online. Und der andere ist nicht, wie in Ihrem Programm angekündigt, Lukas Kircher. Lukas Kircher genießt gerade das neue Konzernleben als Miteigentümer von C3 und ist zu einer Sitzung in München, wo er leider nicht abkömmlich war. Und wir sind sehr froh, dass sich sehr kurzfristig Thomas Vogt, geschäftsführender Gesellschafter von der Native Ads GmbH, bereit gefunden hat, diesen Part zu übernehmen. Native Ads ist einer der führenden Anbieter von Native Advertising in Deutschland, macht unter anderem Kampagnen für German Wings oder Vorwerk. Wie gesagt, ich darf jetzt zum Impuls Nicolas Fromm begrüßen, und anschließend geht es an ein Streitgespräch. Herr Fromm.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wir haben es eben schon gehört, für die einen ist Native Advertising der Rest der Display-Werbung oder der gesamten digitalen Werbewirtschaft. Letztlich ist es irgendwo alter Wein in neuen Schläuchen natürlich auch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber zum anderen ist einfach der Vorwurf der Schleichwerbung einer, der uns immer wieder in dem Zusammenhang bewegt. Was bewegt uns insgesamt in der digitalen Werbewirtschaft oder der Werbewirtschaft insgesamt? Wir haben die Themen Automatisierung, Bewegtbild, Multiscreen, aber auch eben das Thema Content, um das es heute geht. Was ist Native Advertising? Wir reden oftmals von Branded Content, wir reden von Sponsored Content, wir reden von In-Feed-Ads, wir reden von extrem vielen Facetten, die dieses Thema hat. Und ich möchte versuchen, in den ersten 10 Minuten heute mal das Thema so ein bisschen zu greifen, damit wir eine gemeinsame Grundlage haben, um danach in die Diskussion zu gehen, auf die ich mich sehr freue, weil wir haben es eben in der Anmoderation schon gehört. Ich glaube, wir haben da viele unterschiedliche Positionen in der Branche, wobei ich sagen muss, ein Blick nach Amerika zeigt uns, dass auch große Titel wie New York Times etc. diesen Weg gehen und diesen Weg vor allem sehr erfolgreich gehen. Warum glaube ich, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz? Native Advertising ist nichts, was uns eine digitale Werbewirtschaft aufdrückt. Native Advertising ist die Kernkompetenz unserer Verlage. Es geht darum, Marken stets Unterhaltung zu bieten. Es geht darum, Leser zu erreichen mit einer Werbebotschaft. Und vor allem, es geht darum, Geschichten zu erzählen, die letztendlich das Herz unserer Konsumenten erobern. Und ich glaube, das ist das, was unsere Kunden brauchen. Das ist aber auch das, was wir in unserer Content-Strategie zukünftig brauchen werden. Ich glaube, dass Nutzer ziemlich genau wissen, welche Werbebotschaft sie wo konsumieren. Und ich glaube nicht, dass sie sich davon ins Boxhorn jagen lassen, wenn das Ganze aussieht wie ein Bestandteil unserer normalen Seiten. Was ich aber sicher glaube, dass das Thema Werbewirksamkeit deutlich erhöht wird, wenn es aussieht wie auf unseren Seiten. Es gab gerade in Amerika eine aktuelle Studie zum Thema Native. Und spannend ist eigentlich das folgende Slide. Gefragt wurden an die 2000 Marketingleiter, wissen Sie eigentlich, was Native Advertising ist? Die gleiche Frage würde ich hier stellen. Wahrscheinlich haben wir kein groß anderes Ergebnis. 49% sagen, no, not at all. Ich glaube, das ist auch das größte Problem, weil wenn wir über das Thema reden, denkt jeder, dass es etwas anderes ist als das, was es möglicherweise ist. Und ich glaube, und daran arbeiten wir gerade in einer Gruppe beim BDZV sehr intensiv, wir brauchen ein Gefühl dafür, was ist für uns Native Advertising und wie definieren wir als Verlage Native Advertising, auch im Gegensatz zu dem, was macht ein Twitter, ein Facebook, ein Google, wo letztendlich Native nichts anderes beschreibt als das, wenn ich Werbung auf Twitter sehe, dann muss es aussehen wie ein Tweet, sehe ich Werbung auf Facebook, muss es aussehen wie ein Post. Werbung bei uns muss irgendwo im redaktionellen Umfeld stehen, aber wir können natürlich viel mehr leisten. Wir sind Publisher, wir haben Zugang zu Content, wir können Content wirklich gerecht aufbereiten für eine Zielgruppe, die das gerne konsumiert. Aber vor allem auch können wir das Ganze auf unseren Mobilportalen tun. Eins der größten Trends in den letzten Jahren ist mit Sicherheit das Thema Mobile. Aber auch ein Thema Mobile befeuert das Thema Native insbesondere. Insbesondere, wenn wir uns einfach die Werbewirksamkeit angucken. Ein Native-Ad im Mobile-Bereich hat ungefähr 21% höhere Sichtbarkeit, als es im Desktop-Bereich der Fall ist. Insofern gilt wohl auch hier das Thema Mobile First. Native Ads gehören mit Sicherheit zu den innovativsten Werbelösungen auf dem Markt. Und sie konkurrieren natürlich mit Standard-Display-Fläche. Das heißt, wenn wir uns überlegen, was ist alles Native, all das ist natürlich Native. Was ich eben schon gesagt habe, diese ganzen In-Feed-Ads etc. etc. All das ist letztlich Native. Für uns kann Native aber noch viel mehr sein, weil wir als Verlag die Chance haben, tiefer in die Marktbearbeitung zu gehen und tiefer vor allem in die Wertschöpfungskette einzudringen, wenn wir dann die richtigen Leute haben, die das für uns tun. Und ich glaube, und da muss ich vielleicht kurz zu gestern ausholen, wenn ich mir den gestrigen Morgen betrachte, dann müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir das Gesamtbild unserer Branche deutlich schärfen und nach vorne entwickeln. Ich habe mich gestern kurz gefühlt wie im Krankenhaus, wo ich einen krebskranken Patienten besuche, wo man darüber redet, wann wir die Maschinen abstellen. Damit muss ich sagen, haben wir ein Problem und damit tun wir unserer Branche keinen Gefallen. Denn wenn ich eben diese innovative Runde hier gesehen habe, genau solche Menschen brauchen wir, die müssen wir für uns begeistern. Das können wir allerdings nur, wenn wir extrem selbstbewusst in die Zukunft schauen. Und ich glaube, das können wir, wenn wir uns viel mehr diesen Themen öffnen. Denn wenn wir ehrlich sind, like it or not, Native Advertising ist einer der Bestandteile unserer Branche. Nicht nur in der amerikanischen Branche, sondern eben auch schon bei uns. Die IAB hat das Ganze mal formuliert bei der Definition und uns, denke ich, sehr geholfen, was es alles ist. Letztlich haben wir dann versucht, im BDZV das Ganze mal runterzubrechen weil das ist eine sehr allgemeine Beschreibung des Marktes, nicht unbedingt die Beschreibung für Tageszeitungen. Warum habe ich eben gesagt, Native Advertising ist nichts anderes als neuer Wein in alten Schläuchen? Das ist letztlich ein Zitat von 1963 von David Ogilvy. Ich glaube, er hat damit verdammt recht, indem er einfach sagt, there is no need for advertisement to look like advertisement. If you make them look like editorial pages, was wir in dem Fall tun, bloß wir tun es digital, er hat damals in Print gedacht, you'll attract about 50% more readers. You might think that public worlds resent this trick, but there is no evidence to suggest they do. Ich finde, damit hat er verdammt recht, weil das ist genau das, was wir sehen. Wir schreiben selbst das Thema oftmals aus Chefredakteurssicht eher schlecht. Auf der anderen Seite gibt es keinen wirklichen Beweis dafür, dass wir Leser wirklich an der Stelle in eine Region schicken, in die wir ihn eigentlich nicht schicken wollen. Dass er damals 1963 nicht unbedingt Unrecht hatte mit der Theorie, zeigt eine aktuelle Studie von Gruner und Jahr, die beweist, dass die Werberinnerung mit plus 48,9% insofern wirklich an der Stelle fast diese 50% mehr erreicht. Insofern, ich glaube, eine gute Bestätigung 2014 für die Theorie von 1963. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, das passiert uns ja mal in der Branche, aber ich glaube, den Beweis sind wir jetzt angetreten. Was machen andere Verlage? Wo stehen sie bei dem Thema, insbesondere wenn wir nach Amerika rüberschauen? Im Januar hat die New York Times ihr erstes Native-Stück auf die Website genommen. Heute reden wir bei der New York Times von einem Team von über 16 bis an die 20 Leuten. Wir reden davon, dass sie festgestellt haben, dass sie in den ersten 32 Kampagnen, die in diesem Jahr gelaufen sind, allein Produktionskosten von Kampagnen von 25.000 bis 200.000, reine Produktionskosten für diese Native- und Content-Stücke hatten. Ich glaube, das zeigt uns, in welchen Größenordnung wir da rechnen müssen. Wir reden von Etats, was eine Dell bei manchen Portalen lässt, die schnell siebenstellig werden. Natürlich reden wir da von den großen nationalen Playern, die uns da einiges voraus sind. Aber ich habe gleich auch mal ein Beispiel mitgebracht, wo man sieht, all das, über das wir reden, lässt sich letztlich auch lokal runterbrechen. Was hat die New York Times gemacht? Das war eben eine große Geschichte, was sich sehr in die DNA eigentlich der Seite newyorktimes.com eingefügt hat. Allerdings in einer schönen 12-Punkt-Schrift darüber, paid for and posted by Dell. Naja, wenn man sich es optisch anguckt, ich glaube, wir dürfen unsere Leser nicht unterschätzen, das kriegen die schon klar im Kopf, ja, dass das kein typischer Content der New York Times ist. Im März folgte das Wall Street Journal mit den ersten Geschichten, die USA Today im Mai, die Washington Post bereits im letzten Jahr. Das Gleiche gilt für Guardian und Co. Warum polarisiert Native Advertising eigentlich derart? Und warum sollten wir uns auch damit beschäftigen? Das Thema heißt ganz klar Money. Ich glaube, der eine oder andere Verlag bei uns braucht es. Der andere hat es bitter nötig. Wir müssen darüber reden, neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Und wenn wir uns alle so die Erlöse im Displaymarkt angucken, ja, wir steigern Reichweiten, wir steigern mobile Reichweiten, die Display-Vermarktung bleibt eher auf dem Niveau, auf dem es steht. Woran liegt das? Display-Werbung funktioniert dann gut, wenn ich extrem viele Daten habe, die ich wiederum den Werbetreibenden zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das Rennen haben wir in gewisser Weise an ein Facebook, an ein Google verloren. Das heißt, wenn wir die Daten nicht haben, reden wir ganz schnell über Umfelder. In Umfeldern sind wir extrem gut, also sollten wir uns auf unsere Kernkompetenz besinnen, Umfelder schaffen, starke Umfelder schaffen und diese wiederum vermarkten und da ganz klar reingehen. Aber warum polarisiert es? Es polarisiert deswegen, weil wir immer ganz klar gesagt haben, Editorial Content ist Editorial Content und darf nicht verkauft werden. Das Problem ist, wenn wir über solche Themen reden, reden wir natürlich immer über das Thema PR. Ganz klar, Native Advertising ist nicht PR. In dem Moment, wo Sie schreiben, dass die Bosch, dass der Bosch-Hammer der Beste auf dem Markt ist, ja, und noch viel besser als Silti, hat das einfach mit Native nichts mehr zu tun. Bei Native geht es darum, Geschichten zu schreiben, ja, die wirklich im Herz der Konsumenten landen, die aber auch geteilt werden dürfen. Das heißt, wir reden nicht davon, dass Sie irgendwo ein PR-Stück auf Ihrer Seite verstecken, ja, oder ein Native-Stück verstecken, sondern es geht darum, dass Sie aktiv Traffic-Management betreiben, dass diese Themen auch funktionieren, dass diese Themen aber auch so gut geschrieben, gestaltet und layoutet sind, dass sie auch wiederum bei allen Social-Media-Kanälen funktionieren. Ich glaube, das beste Beispiel, was uns allen vor Augen ist, ist das Thema BuzzFeed. Ja, die machen das in der Tat in Perfektion. Ich glaube, davon können wir viel lernen. Ich glaube aber auch, wir müssen in den Redaktionen, wir müssen aber auch in der Vermarktung extrem umdenken. Ich habe eben gesagt, die New York Times ist mittlerweile extrem erfolgreich damit. Warum sind sie erfolgreich? Was war der Weg dahin? oder welche Pille mussten Sie auch schlucken? Sie haben in letzter Zeit ein Drittel des gesamten Verkaufsteams bei der New York Times in Ruhestand geschickt, beziehungsweise ersetzt durch komplett neue Leute, weil Sie gesagt haben, ansonsten haben wir gar keine Chance, der Nachfrage an dieser Stelle gerecht zu werden und wir lassen es uns von anderen abnehmen. Das ist so eine der schönsten Definitionen, die ich eigentlich gefunden habe. An der Stelle muss man wieder sagen, es ist natürlich Englisch, ja, so weit sind wir in manchen Bereichen einfach noch nicht. Ich finde aber, es passt extrem gut und es beschreibt auch, weswegen wir viel mehr können als Facebook und Twitter an der Stelle und auch als Google. Native Advertising is paid content that matches publications editorial standards while meeting the audience expectations. Heißt, ja, es darf dem Leser gefallen, was wir da schreiben. Wir reden nicht von langweiligen PR-Stücken. Ich habe es eben gesagt, ich glaube, das Thema Daten haben wir an der Stelle verloren, aber wir haben auch an der Stelle noch ein Problem. Wir müssen viel besser werden im Thema Technologie. Wir haben eben kurz vorher über das Thema gesprochen, selbst wenn wir große nationale Kampagnen haben, an der Stelle muss man sagen, hätten. Wir sind gerade auch gemeinsam mit der OMS dabei, diesen Aufbau für uns zu betreiben, weil ich glaube, nicht jeder kleine Verlag wird sich ein Team wie die New York Times hinsetzen können. Das ist so, dem müssen wir Rechnung tragen und auch diese Verlage müssen wir mit auf den Weg nehmen. Heißt übersetzt, wir brauchen nationale Skalierbarkeit bei dem Thema. Heißt, wir müssen überhaupt die Möglichkeit schaffen, das schaffen wir heute über Ad-Server. Ja, nationale Kampagnen einzubuchen, ist eines der einfachsten Dinge, die wir tun. Im Bereich Native können wir das noch nicht, weil wir viel zu wenig über Technologie verfügen, wirklich gut die Reichweiten zu steuern und natürlich auch auf unseren Portalen so auszuspielen, dass wir die Reichweiten für die Kunden erreichen. Daran müssen wir arbeiten, daran können wir nur arbeiten, wenn wir standardisieren und gemeinsam eigentlich verstehen, wo wir dann heute auch wirklich mit dem Thema stehen. Und ich glaube, da werden wir nachher in der Diskussion noch einiges weiterkommen. Wo steht der BDZV heute, der das Thema natürlich auch treibt? Die untere Definition ist die, die derzeit in der Arbeitsgruppe Digitales erarbeitet wurde, wo wir festgelegt haben, Native Advertising ist vom Anzeigenkunden bezahlter, redaktionell anmutender Inhalt, der auf die Interessen der Nutzer abzielt und sich nahtlos in redaktionelle Umfelder einfügt. Das ist letztlich sehr nah erstmal dem IAB-Standard, aber wie ich eben sagte, wir gehen doch noch deutlich darüber hinaus. Wo möchten wir eigentlich hinkommen? Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel aus dem Hause Ippen an der Stelle, von der TZ. Oben rechts sehen Sie, oder Sie sehen hier den Auto-Channel, oben rechts sehen Sie eine schöne Kampagne für Mahak, die sich an der Stelle nahtlos einfügt. Übrigens, Mobile sieht das Ganze noch besser aus, muss man sagen. Und wo kommen Sie drauf? Auf Seiten, die einfach komplett für den Kunden gestaltet sind, aber extrem nutzwertig gestaltet sind, die zum Teilen anregen und die einfach funktionieren. In der letzten Woche bin ich noch um ein weiteres Beispiel aus unserem Haus gestolpert, was allerdings noch nicht fertig ist, insofern kann man es noch nicht zeigen. Es ging um die klassische Frage, wie macht eine neue Waschstraße in Neumünster eigentlich Werbung? Ja, reden wir von dem klassischen Kollektiv zur Eröffnung? Ja, da sind wir beim Thema Sterben im Herbst Teil 3. Haben wir immer gut gemacht, sollten wir auch weitermachen. Die Frage ist, welche Geschichte erzählen wir eigentlich für den Kunden, um ihn erfolgreich zu machen? Der Vorschlag unserer Verkaufsleitung, den fand ich extrem gut. Wir produzieren an die 10 Videos für den Kunden. Und zwar geht es um die Frage, wie pflege ich mein Autointerieur am besten? Wie mache ich eigentlich meine Felgen sauber? Welche Vorsorge für das Auto treffe ich im Winter gegen Salz etc.? Das Ganze machen wir im Bewegtbild, das Ganze machen wir redaktionell. Und das Ganze fügt sich dann in einer Kampagne mit entsprechender Werbung, klassischer Werbung, außenrum zu einer Kampagne zusammen, die dann auch für so einen Kunden mal schnell im deutlich fünfstelligen Bereich liegt und eben nicht bei den klassischen paar tausend Euro, die wir vorher für so ein Thema genommen hätten. Was ist die aktuelle Situation? Native Advertising auf dem Markt, mit welchen Verbänden sprechen wir über das Thema, um das Thema nationale Skalierbarkeit und Verständnis wirklich zu bewegen? Ich habe es eben gesagt, wir haben fehlende Marktstandards, das ist so, an denen arbeiten wir gerade. An denen werden wir in 2 Wochen auch gemeinsam mit dem ZAW und weiteren Bundesverbänden arbeiten. Wir haben unklare Definitionen, Abgrenzung von Werbung und Redaktion. Ich glaube, wir sollten uns eigentlich selbst auferlegen, wie wir damit umgehen wollen. Ich glaube, wir müssen definieren, was sind die Standards zur Kennzeichnung, auf die wir uns alle committen und an die sollten wir uns halten, um von außen nicht angreifbar zu sein als Branche. Individuelle Formate, habe ich eben gesagt, ist ein Problem. Wenn Sie sich auf Ihren eigenen Websites angucken, die meisten von Ihnen werden Plister-Widgets, als früher hießen sie Recommendation-Ads haben, mittlerweile heißen sie Native-Ads. Das Problem ist, das ist eigentlich nicht Native. Es heißt Native, weil Native gerade der große Treiber der Digitalbranche ist. Das Problem ist, es fügt sich zwar nahtlos in Ihre Seiten an, ist es aber eigentlich nur, ich sag mal, ein Viertel von dem, was Sie eigentlich auf solchen Flächen erreichen könnten. Insofern, man wird von dem, Widget einfach nur auf andere Seiten gebracht. Das ist nicht das, was Ihre Kernkompetenz als Verlag sein könnte im Umgang mit Kunden. Dadurch haben wir natürlich auch das Thema geringe Skalierbarkeit, da werden wir sicher gleich nochmal drüber reden. Bin ich auch sehr gespannt, was Kircher und Burkhardt uns da möglicherweise sogar anzubieten hat. Native Advertising, ich habe es gesagt, ist unsere Kernkompetenz. Ich glaube da massiv dran. Wir haben 4 Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Das erste ist Verständnis. Damit sollten wir heute spätestens beginnen. Das zweite ist klar, den Nutzen für unsere Werbekunden, aber auch den Nutzen für unsere eigenen Portale hervorzustellen. Denn ich glaube, wenn wir diesen Content, und da müssen wir drüber reden, wer kann diesen Content erstellen? Sind das eigentlich unsere klassischen Redaktionen, die wir heute haben? Sind das eigentlich ganz neue Units, die wir brauchen, überhaupt erstellen, um diese Botschaft zu transportieren? Und dann sind wir auch bei dem Punkt, wer macht es eigentlich, das Thema Expertise? Ich glaube massiv, dass wir daran enorm arbeiten müssen. Und letztlich, Marktstandards heißt auch Selbstverpflichtung. Wie verkennzeichnen wir das Ganze? Damit würde ich heute eigentlich gerne rausgehen. Insofern, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ich hoffe, ich konnte ein paar Punkte bringen, um das gemeinsame Verständnis dafür nochmal zu schärfen. Herzlichen Dank.
Herr Fromm, vielen Dank. Und ich darf dann auch die anderen Diskussionspartner, Herrn Vogt und Herrn Müller von Blumenkron, den ich gerade auch gesehen hatte, auf die Bühne bitten. Wo ist er denn? Da. Achso, okay. Bitte. Nee, also ich sitze hier und alle anderen sind free seating. Ja, meine Herren, Herr Müller von Blumenkron, fangen wir doch mit Ihnen an. Sie gelten jetzt ja nicht als großer Freund von Native Advertising. Jedenfalls haben Sie sich gelegentlich so eingelassen. Jetzt ist es so, in Print ist Native Advertising unter dem Begriff Verlag Sonderveröffentlichungen und Ähnliches gang und gäbe. Warum also, warum Ihre kritische Haltung zu Native Advertising im digitalen Geschäft?
Ich glaube, das ist mal wieder eins dieser ganz großen Missverständnisse. Wir lieben es ja, im digitalen Labels zu vergeben. Jetzt habe ich dieses Label. Wunderbar. Für mich ist ein Punkt ganz entscheidend. Wir müssen uns im Klaren darüber werden, was ist Native Advertisement? Was verstehen wir darunter? Und der Punkt, der hier eben so schön offen blieb, der für mich ein zentraler Punkt ist, wie unterscheiden wir werblich im Auftrag eines Kunden erstellten Journalismus von im Auftrag des Chefredakteurs oder des Ressortleiters oder der Redaktion erstelltem Journalismus. Da möchte ich eine saubere Trennung haben. Das ist mein zentrales Mantra, dass man redaktionelle Specials für einen Kunden auch online erstellt. Das haben wir bei Spiegel Online schon seit x Jahren. Dass es vom Kunden erstellte Textanzeigen gibt, die aussehen wie Redaktionen, leider meistens sich nicht so lesen wie Redaktionen, also leider im Sinne des Kunden, gibt es auch seit Jahren. Also wir haben hier ganz viele definitorische Unschärfen bei diesem neuen Buzzword, die wir klären müssen. Wenn ich jetzt meine, mit Native Advertisement, dass das Artikel sind, journalistische Artikel nach journalistischen Maßstäben erstellt, dann ist das eine interessante Form von Anzeige, die, wenn sie denn wirklich gut gemacht ist, den Leser auch dazu bringt, das zu lesen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich möchte nur, dass genauso wie es die New York Times vorbildlich macht, dass es dem Leser von Anfang an klar ist, wer die Rechnung bezahlt für dieses Stück Text. Ist das die New York Times oder ist das Dell oder wer auch immer?
Das ist natürlich jetzt sozusagen die große Frage und wir werden uns doch gleich so an die roten Linien vielleicht noch mal so ein bisschen herantasten. Wenn ich das Zitat von das Herr Fromm genommen hat von Ogilvy jetzt einfach mal sehe, der hat das ja genau gerade anders dargestellt, nämlich zu sagen, der Leser merkt eigentlich gar nicht, dass es ein bezahlter Content ist. Insofern an Herrn Vogt die Frage, ist das sozusagen dieses Segeln unter falscher Flagge, ist das nicht im Grunde ein Armutszeugnis für die Werbewirtschaft, dass sie sich sozusagen an Formate anpassen muss, die eigentlich nicht die ihrigen sind?
Ich denke, wir haben in Deutschland müssen wir eigentlich diese Diskussion überhaupt nicht führen, weil wir einfach dazu verpflichtet sind, werbliche Inhalte als solche auch zu kennzeichnen. Und da reicht es nicht, Sponsored Post, Sponsored Story oder Sonstiges dahin zu schreiben, sondern es muss ganz klar mit Anzeige gekennzeichnet werden. Und dadurch wird eigentlich mit dieser Kennzeichnungspflicht schon eigentlich die Diskussionsgrundlage dafür entzogen. Also damit wird ganz klar deutlich gemacht, hier handelt es sich um Werbung, die wird von dem jeweiligen Werbetreibenden auch entsprechend bezahlt. Und der User erkennt das als solches, also der nimmt das durchaus wahr, dass es sich hier um Werbung handelt.
Dann lassen wir uns doch vielleicht mal so ein bisschen an den roten Linien irgendwie arbeiten. Einfach ein paar Beispiele. Wir haben einen empfohlenen Link auf einer Website, der ist gesponsert und der ist gekennzeichnet. Für jemanden ein Problem? Das Gleiche und nicht gekennzeichnet? Für alle ein Problem. Das, was Sie von Ippen, also von der TZ gerade gezeigt hatten, die Beispiele, also Folien 11 und 12 waren das, glaube ich, da war sozusagen der Native Advertising Teil, war diese kleine Anzeige sozusagen oben rechts. Das war nicht das Ganze, das war nicht die ganze Seite, sondern das war nur oben rechts, wo VW drin stand, oder war das das Ganze?
Also oben rechts war es genau die Hinführung in das Thema, insofern Native, weil in das Portal eingebettet. Ja. Aber es waren natürlich auch die Seiten dahinter, also wirklich die Artikelseiten, die komplett für den Kunden gestaltet waren. Und ich glaube, das ist der Punkt, Sie haben es eingangs gesagt, das ist auch das, ich sagte, eigentlich ist Native unsere Kernkompetenz. Sie sprachen eben das Thema Sonderveröffentlichung an. Ich glaube, wenn wir über die typischen Sonderveröffentlichungen, ja, und damit meine ich Kollektive reden, dann ist das genau nicht Native. Mhm. Ja, weil da tun wir nichts anderes, als uns schnell ein Umfeld zusammenzuschustern, indem wir irgendwelche Texte zu Bauen und Wohnen auf die Seite stellen. Das ist bewusst aus meiner Sicht nicht Native, weil damit werden wir unserer Kernkompetenz nicht gerecht. Das heißt, wenn wir über diese Kampagnen sprechen, dann reden wir darüber, mit dem Kunden, für den Kunden Kampagnen zu entwickeln und unsere journalistische Kompetenz dort auch einzubringen, weil wir reden davon, dass dieser Content wirklich Spaß machen muss und nicht reiner Mittel zum Zweck ist, indem wir Umfelder schaffen.
Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Ich würde gerne noch mal einmal kurz an den Linien arbeiten oder an der roten Linie arbeiten und dann vielleicht wirklich die Frage sozusagen, von wem geht das eigentlich aus? Also ist es eine Siemens, die ein solches Angebot macht und das dann ausrollt, oder ist es sozusagen das Medienhaus, das sozusagen das Angebot macht und das anbietet. Also dann machen wir doch mal weiter. Ein Unternehmen, sagen wir mal, es ist die Lufthansa, bietet ein Dossier an, warum der A380 ein tolles Flugzeug ist. Will dafür einen Platz auf der Homepage haben, der sich redaktionell einfügt, aber als Anzeige gekennzeichnet ist. Und der Link führt, sei es nach draußen, sei es sozusagen auf einen Subchannel auf der Website. Herr Müller von Blumenkron. Okay.
Als Anzeige gekennzeichnet, überhaupt gar kein Problem.
Aber sozusagen in der Typo von FAZ.net.
Ja, da kommen wir in der Tat in eine Abgrenzungsgeschichte. Ich kann hier einfach mal sagen, wie wir das für uns geklärt haben in den letzten Wochen, den Umgang mit diesem Thema. Wir haben uns sehr an der New York Times orientiert, die eine sehr saubere Trennung macht. Es ist nicht die gleiche Typo, die dort verwendet wird. Die New York Times hat einen Fonds hinter dem Vorspann auf der Startseite, auf der Homepage. So werden wir auch vorgehen. Es wird eine andere Typo geben, die den Text anzeigen von journalistischem Inhalt unterscheidet, oder ich lasse mir das journalistisch weg, also von redaktionellem Inhalt unterscheidet. Es wird eine andere Spaltigkeit geben, wenn man dann auf der Seite ist. Es werden keine Elemente, die auf redaktionelle Hoheit hindeuten, wie Autorennamen beispielsweise, verwendet werden, zumindest nicht an der gleichen Stelle. Und das Ganze wird deutlich gekennzeichnet. Und ich weiß auch gar nicht, wo das Problem ist und warum man da furchtbar lange drüber diskutieren muss. Sie haben es eben schon wunderbar hervorgehoben. Wir haben gesetzliche Grundlagen. Und das, was hier immer wieder versucht wird, ist, an allen Ecken und Enden den Leser zu überlisten. Ja, das ist sozusagen das, was in Deutschland unter Native gesehen wird. Ich komme von der journalistischen Seite, ich versuche den Leser zu überzeugen mit meiner Arbeit, und wir können da in diesem Punkt kollidieren wir, ja? Ich möchte ihn überzeugen, andere wollen ihn überlisten, aber wir riskieren damit natürlich auf Dauer unsere Kernpfeiler unserer Existenzberechtigung, nämlich Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Und wenn wir damit in der jetzigen Zeit anfangen, sozusagen daran zu sägen und uns verwechselbar machen gegenüber dem, was nur ein Klick weg von uns in diesem gigantischen großen Internet ist, wenn wir auch so werden wie der Inhalt da draußen, bei dem ich nicht genau weiß, wer hat den erstellt, stimmt das, welche Autorität steht dahinter. Unsere einzige Überlebenschance in diesem digitalen Wettbewerb, in dem wir sind, um Aufmerksamkeit ist, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Die Amerikaner sagen, Credibility is the gold dust of the Internet Age. Und das muss sich halt jeder für sich stellen, diese Frage, ob er da mitspielen will oder nicht.
Gilt das? Herr Fromm, gilt das für jedes Medium?
Ich würde sogar gerne noch mal zu dem Punkt kommen, weil das spannend ist. Die Diskussion, die wir gerade haben, ist nämlich genau die, dass wir eben, als Sie es angesprochen haben, das Thema PR nicht von Native abgegrenzt haben. Das Beispiel, was Sie quasi gerade beantwortet haben, ist ein klassisches PR-Beispiel. Ja, warum ist der A380 das beste Flugzeug? Das ist ausdrücklich, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, nicht Native. Ja, Native wäre eher, Sie haben die 10 schönsten Strände Schleswig-Holsteins und haben in dem Umfeld zufälligerweise auch die schönsten 5-Sterne-Hotels platziert. Also wir reden von Geschichten, die Spaß machen, sie zu erleben, sie auch zu lesen. Wir reden nicht von klassischen PR-Stücken, weil wenn wir von klassischen PR-Stücken reden, ja, dann sind wir in einer komplett anderen Diskussion und die haben wir eigentlich vor Jahren schon geführt und da bin ich exakt bei Ihnen. Also genau das, was Sie sagen, ist vollkommen richtig.
Aber das, was Sie gerade geschildert haben, findet auch schon seit längerem statt. Also Siemens sponsert ein redaktionell aufgemachtes Special zur Umwelttechnik. Und es gibt alle möglichen interessanten Geschichten über die Zukunft der Energiegewinnung und so weiter. Das Ganze ist sponsored bei Siemens und ist so gekennzeichnet, das ist kein Problem. Ja? Können Sie machen, Sie müssen es typomäßig ein Stückchen abgrenzen, denn der Inhalt kommt entweder von Siemens selbst oder von einem Redaktionsbüro, was Sie beauftragt haben. Wenn Sie die Redaktion das schreiben lassen, Ihre ureigene Redaktion im Auftrag von Siemens und Siemens, dieser Auftrag von Siemens wird quasi nur dadurch kenntlich, dass sie einfach Anzeigen drumherum gestellt haben, aber die Verbindung zwischen Inhalt und Siemens nicht herstellen, dann sind sie in meinen Augen jenseits der Legalität.
Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also wenn wir Werbung ringsherum stellen, ist das einfach auch nur dafür, dass der Advertiser an der Stelle Erfolg hat. Es muss als Werbung gekennzeichnet sein, als Anzeige. Also deswegen, also die Anzeigen kennzeichnen, darüber sind wir uns einig.
Nein, ich bin ein Stück weitergegangen. Nicht die Anzeige. Die Anzeige ist natürlich als Anzeige gekennzeichnet. Aber wenn der Inhalt, der Text,
ich meine den Inhalt
und die Bilder, wenn diese Bilder im Auftrag, der Text im Auftrag von Siemens erstellt wurde, von wem auch immer, dann müssen Sie diese Auftragsbeziehung deutlich machen.
Exakt.
So, jetzt ist aber.
Wenn wir uns an diese Regeln halten, haben wir mit Native überhaupt gar kein Problem. Und insofern hat auch unser Haus mit Native kein Problem. Die Frage ist, wer erstellt das, macht das jetzt die Redaktion oder macht man beauftragt man damit eine externe Einheit? Ich wäre immer dafür, so werden wir es machen, eine externe Einheit zu beauftragen, denn es ist ein bisschen komisch, wenn unser Autospezialist auf der einen Seite Autos von VW testet und auf der anderen Seite Autos von VW promoten soll. Das geht irgendwie nicht. Da kann man sagen, wir haben ganz super talentierte Leute, die das im Kopf auseinanderhalten. Ich glaube daran nicht.
Aber die externe Einheit kann durchaus, also die Angelsachsen machen das ja so, Guardian, Forbes, New York Times, kann durchaus sozusagen sozusagen unter einem Dach sein. Also nicht Redaktion, also nicht sozusagen Content Newsroom, aber Brand Newsroom, wie das bei Forbes beispielsweise der Fall ist.
Ja, oder bei der New York Times, die eben diese 16 Leute eingestellt haben, aber unter der Führung des Verlages und nicht unter der Führung des neuen Chefredakteurs.
Warum sind die, also Herr Vogt, die Angelsachsen sind da ja offensichtlich offensiver bei dem Thema. Also wie gesagt, New York Times, Guardian, die Beispiele sind ja gefallen. Warum ist das so?
Man muss einfach sehen, wir differenzieren, wir führen ja im Moment eine inhaltliche Diskussion. Wir jetzt als Vermarkter, als Technologieanbieter, wir sehen Native Advertising durch eine Technologiebrille. Das heißt, wir haben ja eine innovative Werbeform entwickelt, die es uns ermöglicht, Inhalte skalierbar im Look and Feel der jeweiligen Publisher auszuliefern. Das ist ein technologiegetriebenes Thema und die Amerikaner sind einfach Technologievorreiter. Sie haben einfach diese Expertise, die es ihnen erlaubt, ganz schnell skalierbare Inhalte dann entsprechend auszuliefern. Und deswegen experimentieren die da auch viel, viel mehr. Allerdings müssen wir uns auch ein bisschen in Deutschland zurücknehmen. Lassen wir doch die Amerikaner auch ein paar Fehler in dem Bereich machen. Wir müssen ja nicht alles das dem gleich tun. Wir müssen ja nicht die Fehler, die die in Amerika gerade machen, hinsichtlich Kennzeichnung oder falscher Inhalte auch, die da teilweise publiziert waren, nachmachen, sondern uns das Ganze auch aus der Distanz anschauen. Native Advertising ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es ist eine mögliche Alternative für sie, dauerhaft entsprechende Umsätze mit Werbeeinnahmen zu generieren. Nach wie vor das Bannergeschäft, wo es funktioniert, wo es mit Big Data angereichert wird, macht es nach wie vor Sinn. Aber jetzt, wenn man sich mal die Entwicklung im Mobile-Bereich mal anschaut, also man geht davon aus, laut einer Studie, ich glaube Cisco hat das letztens mal rausgebracht, dass 2018 wird der gesamte weltweite Traffic zu 50% über mobile Endgeräte ausgeliefert. Ja, was haben Sie denn? Schauen Sie mal auf Ihr Tablet, schauen Sie mal auf Ihr mobiles Endgerät. Da haben Sie nicht unendlich Möglichkeiten, dort entsprechende Banner oder sonstige Werbeformen dort einzuspielen. Sie erreichen den User dann dadurch, dass Sie ihm ein störungsfreies Werbeelement einbinden. Und das funktioniert nun mal im Infeed, im Newsfeed dann auch am besten. Ich würde das ganze Thema auch gern gerade mit Ihnen als Verlegern und oder auch mit Ihnen als Chefredakteur natürlich mehr auf der technologischen Seite spielen. Erkennen Sie das Ganze als eine Chance, letztendlich für die Zukunft weiterhin profitabel dort zu sein?
Das, Herr Vogt, Herr Fromm, lassen uns da tatsächlich mal einen Moment über den wirtschaftlichen Hintergrund reden. Wir sehen sozusagen, Sie haben auf das starke Wachstum Mobile hingewiesen. Preise für Banner und sowas gehen deutlich nach unten. Wie groß wird der Native Advertising Markt im Online-Geschäft in Deutschland in den nächsten Jahren sein? Wie stark wird er wachsen?
Das ist schwierig, weil wir haben ja im Moment noch gar keine konkrete Definition, was ist überhaupt Native Advertising, geschweige denn, dass wir Native Advertising Umsätze zuweisen können. Im Moment der OVK hat jetzt in seinem zweiten Quartalsbericht ausgewiesen, dass die Budgets für klassisches Online-Media bei knapp 1,4 Milliarden liegen. Jetzt muss man natürlich schauen, wie viele Möglichkeiten hat man da entsprechend hinsichtlich der Auslieferung des Contents dort entsprechend Anteile zu erwerben. Aber das ist ganz schwierig zu sagen. Wir sind hier in Deutschland noch in der Findungsphase. Die Amerikaner sind da halt schon ein ganzes Stück weiter, ja.
Ich glaube, was es auch helfen wird, ist das Thema Wertschöpfungstiefe. Das ist das, was ich eingangs sagte. Wenn wir schaffen, mit eigenen Teams diesen Content auch, und da denke ich insbesondere an regionale Verlage, die eben nicht von der Lufthansa vielleicht die große Kampagne über die Agentur bekommen, mit dem Kunden, für den Kunden diesen Content zu erarbeiten, zu erstellen, kommen wir dort tiefer rein, folgen eher dem Agenturgedanken. Und ich glaube, dass es mittelfristig für Regionalportale durchaus die Möglichkeit gibt, oder sogar kurzfristig, auf bis zu 50% Erlösanteil durch diese Themen zu kommen. Das sehe ich insbesondere, wenn ich mir angucke, was ist der typische Warenkorb einer Display-Kampagne und was kann der typische Warenkorb wiederum einer Native-Kampagne sein, dann haben wir dort viel größere Chancen, mit dem Kunden gemeinsam oder auch für uns Verlage Geld zu verdienen. Und ich glaube, und das ist genau das, was du auch sagtest, wenn wir das wirklich in den Lesefluss integrieren, insbesondere wenn ich an Mobile-Kampagnen denke, dann ist es auch noch für unsere Leser wiederum viel höherwertig, ja, als unsere Seiten mit Bannerplätzen zuzustellen, weil das ist etwas, wo wir heute schon auch von Redaktionen natürlich das Feedback bekommen, wer soll eigentlich unseren Content lesen, ihr müllt ja alles mit Werbung voll, dann lassen Sie uns an Alternativen arbeiten und Native ist definitiv eine dieser Alternativen.
Herr Müller von Blumenkron, ist Native Advertising redaktioneller Content in irgendeiner Weise? Sprich, wird eine Website besser, interessanter, wenn guter Native Advertising Content da draufsteht? Ja, nein oder weiß nicht?
Das ist mir egal, denn ich sehe das, was im Native in diesem Bereich entstehen wird, nicht als ein Bestandteil der redaktionellen Kompetenz der FAZ. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen, die meine Vorredner gesagt haben. Zum einen, dass wir den Amerikanern hinterherhängen. Ja, okay, in der Idee ja, in der Umsetzung, wie gesagt, wir haben uns genau an dem Modell der New York Times orientiert, die FAZ ist bereit. Das Einzige, was wir noch nicht aufgebaut haben, ist die redaktionelle Infrastruktur für Native. Das Zweite, und das ist, glaube ich, ein ganz gefährliches Missverständnis, Sie sagen, Native ist ein technisches Thema. Nein, Native, wenn es funktionieren soll, ist kein technisches Thema, sondern ist ein rein inhaltliches Thema. Sie wollen mit den Native-Anzeigen in die Mitte der Homepage. Ja? Sie konkurrieren also mit den besten, und zwar im oberen Teil am besten, Sie konkurrieren mit den relevantesten, den aktuellsten, den besten Geschichten, die eine Redaktion zu bieten hat. Bei der FAZ, bei der Süddeutschen, beim Spiegel ist das keine schlechte Ware. Ja? Und wenn Sie die Leser dazu bringen wollen, auf einen nativen, auf einen Anzeigenteaser zu klicken, dann müssen Sie mindestens so gut sein wie das redaktionelle Umfeld, in dem Sie sich dort platzieren. Sonst sterben Sie den Tod der Langeweile. Und das sehen wir leider bei ganz vielen textlich gestalteten Anzeigen. Das heißt, ich frage mal hier so in die Runde, wir haben gerade gehört, beziehungsweise heute gelesen, die Kampagnen, die Native-Kampagnen der New York Times werden in Produktionskosten von 25.000 bis 200.000 Dollar erstellt. Wer von Ihnen als Chefredakteur verantwortet regelmäßig einzelne Stories, die 25.000 Euro in der Herstellung kosten? Ich sehe ganz viele Hände. Also wenn Sie bereit sind und wenn die Kunden bereit sind, in dieser Dimension zu investieren und mit unseren Standards zu arbeiten, und wir würden Ihnen durch externe Hilfe natürlich dabei beistehen. Wenn die Kunden dazu bereit sind, dann kann Native interessant werden. Wenn Native einfach nur heißt, wir machen jetzt statt einer Banneranzeige eine Textanzeige, wie gesagt, das wird mühsam.
Ich glaube, das ist aber genau das Thema Definition. Was verstehen wir darunter? Deswegen ist es so wichtig, dass wir schnell in der Branche zu einer einheitlichen Definition kommen. Weil ansonsten reden wir ganz schnell Native gleich Textanzeige. Und exakt das ist es nicht. Wir sagen ganz schnell, Native ist PR, auch das ist es exakt nicht, sondern wir müssen dort wirklich gute Geschichten erzählen. Wenn ich mir angucke, welche Gehversuche manche Online-Redaktionen heute machen, dann glaube ich, wären diese Redaktionen froh, wenn sie wüssten, wie manche Native-Geschichten funktionieren, weil da hätten sie auf ihren eigenen Geschichten schon mehr Reichweite drauf. Ich glaube, an der Stelle ist natürlich nicht mit FAZ-Content zu vergleichen. Wenn ich aber sehe, welche Themen wir heute auf unseren Regionalportalen treiben, die durchaus auch nationalen Charakter haben, um einfach nur Reichweite zu schieben, dann glaube ich, wäre uns gut daran gelegen, wir würden diese Kompetenz eher in die Werbevermarktung nehmen und ansonsten nämlich exakt das tun, was Sie sagen, in redaktionelle Qualität investieren.
Da sind Sie sich aber nicht einig, wenn ich da mal darauf hinweisen darf. Also zu
es mangelt
sagen,
an der Definition, dann wären wir uns einig.
Ja, nee, das glaube ich, das, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also ich meine, Herr Müller von Blumenkron hat gerade ganz klar gesagt, das ist mir im Grunde egal, das ist kein redaktionelles Angebot. Und Sie weisen ja darauf hin, dass sozusagen eine Website, die solche Inhalte hat, wenn sie gut gemacht sind, auf jeden Fall den Nutzwert einer Seite erhöhen und dass das besser ist, als das mit Bannern zuzuklatschen beispielsweise.
Definitiv.
Also ich insofern, glaube,
letztlich geht es ja um die Frage, wer entscheidet das auch in den einzelnen Häusern? Und da ist immer die Frage, liegt am Ende die Entscheidung beim Chefredakteur, der sagt, das ist eigentlich mein Angebot, ja, und ich entscheide darüber, oder ist die Entscheidung beim Geschäftsführer und beim Verleger zu sagen, das ist in Ordnung, dann verantworten Sie das, aber übrigens, ich diktiere jetzt einmal die 5 Plätze, die Sie nicht mehr verantworten, weil das ist mit der Platz für Native.
Also der Chefredakteur, der sich Gedanken macht, wie er eine Native gebuchte journalistische Form in seine Homepage tagtäglich platziert, wie er das Thema weiter nach oben, weiter nach unten fährt, der ist zur Anzeigenseite übergelaufen. Es tut mir schrecklich leid. Und so wird es auch bei der New York Times nicht gehandhabt. Die New York Times hat klare Plätze für die nativen Teaser auf der Homepage definiert. Und dort kann die Anzeigenabteilung bzw. das neue Redaktionsbüro für natives Advertisement platzieren, was sie wollen. Da können die Bilder platzieren, da können sie Videos platzieren, da können sie auch textliche Teaser platzieren. Aber das ist nicht der Verantwortungsbereich des, wie gesagt, Nachfolgers von Jill Abrams.
Genau. Fest platzierte Positionen.
Ganz kurzes Schlusswort von Herrn Vogt.
Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz auf das Thema Kronjuwelen eingehen, weil Herr von Blumenkron...
Worauf wollten Sie eingehen?
Auf das Thema Kronjuwelen. Also er hat, ja. Herr von Blumenkron hat gerade angedeutet, dass wir als Vermarkter immer in die Kronjuwelen, in den Newsstream rein wollen. Das wollen wir gar nicht. Wir haben ja aktuell, arbeiten wir schon mit 35 Verlagsseiten zusammen. Wir sind auf der Startseite eingebunden. Sie haben überhaupt keinen Traffic auf der Startseite. Ihr Traffic kommt auf Artikelebene, den Sie über Google generieren, über Google News oder über den algorithmischen Webindex. Und wenn ich da nochmal auf das Thema Implementierung zu sprechen komme, es macht mehr Sinn, in themenrelevanten Umfeldern eingebunden zu sein, als in einem generischen Newsfeed. Das bringt uns überhaupt nichts. Nehmen wir nochmal das Thema inhaltlich. Eine Lufthansa-Kampagne. Angenommen, es wird auf irgendeinem redaktionellen Journal, wird Online-Journal, wird der neue Airbus 380 vorgestellt. Wenn Sie dazu komplementär eine Kampagne von der Lufthansa fahren, zum Beispiel 5 Tipps, wie Sie Ihre Flugkrankheit dann überwinden, Flugübelkeit, dann glaube ich, dann haben Sie damit eine viel, viel höhere Chance, dort den User dann auch damit attraktive Inhalte zu bieten. Und wissen Sie, was eine erfolgreiche Native Advertising-Kampagne ausmacht? Sie wird geshared, sie wird geliked, sie wird getweetet. Und teilweise eine richtig gute Native Advertising Kampagne generiert über diesen sogenannten Earned Media Anteil wesentlich mehr Traffic, als sie über den eigentlichen Publisher generiert, bei dem sie platziert wurde. Und das ist ihre Chance, neue User dazu gewinnen, auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Uns geht es als wir sehen uns als Technologiepartner für Sie, um in der Zukunft weiter dort auch bestehen zu können, Ihre Umsätze dort auch zu steigern. Und wir sehen uns nicht als Wettbewerber, der da irgendwie den User verkraulen will, sondern wir wollen hochwertige Inhalte anbieten, weil das ist auch wichtig. Die meisten Werbekampagnen sind viel zu teuer in der Entwicklung, als dass sie schlecht sein können. Sie schaden in der Regel schlechte Werbekampagnen nicht dem Publisher, sondern dem jeweiligen Advertiser. So intelligent ist der User heutzutage.
Ja, meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen eine kontroverse und eine komplexe Diskussion versprochen. Ich glaube, wir haben geliefert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen, Herrn Fromm, Herrn Vogt, Herrn Müller von Blumenkron, ganz herzlichen Dank.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erden.